Ja, liebe Gemeinde, die Sache mit der Schlange. Wer von euch kennt diese Geschichte nicht? Nicht ohne Grund ist sie unter den Top 5 der bekanntesten Bibelgeschichten in Deutschland. Es gibt noch ein paar, die sind bekannter, aber die kennt fast jeder. Egal, ob er in die Kirche geht oder ob er gar nicht in die Kirche geht. Aber das mit dem Apfel und der Frau und der Schlange, das ist im Volkswissen, könnte man sagen, des Abendlandes eingesickert ohne Ende. Und dementsprechend ist das eine Geschichte, bei der man in Gefahr läuft, sie als kenne ich doch schon abzuhaken. Ja, weißt du, was passiert? Aber diese Geschichte, die ist sehr, sehr tiefgründig. Und ich glaube, da kann man ein Leben lang über diese Geschichte nachdenken und sie lesen und sie im Gebet und mit Gottes Geist lesen und immer wieder neue und wirklich tiefe Erkenntnisse daraus kriegen. Und das möchte ich mit euch heute nochmal machen. Deshalb ist es gar nicht so schlimm, dass der Matthias letzte Woche den ganzen Text schon mal bepredigt hat. Ich denke, ich komme auf was ganz anderes heute raus. Lasst euch mal überraschen. Die Schlange war das klügste von allen wilden Tieren, die Jahwe Gott gemacht hat. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange: Im Gegenteil, wir dürfen davon essen. Nur die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens, der da steht, da hat uns Gott verboten. Er hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange erwiderte der Frau: Ihr werdet ganz gewiss nicht sterben. Gott weiß nämlich, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute und Böse erkennen. Da sah die Frau, dass dieser Baum köstlich war, eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht bis hinein, gab ihrem Mann davon und auch er aß. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden sich Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als der Abendwind blies, ging Jahwe Gott im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Sie versteckten sich vor Jahwe Gott zwischen den Bäumen im Garten. Jahwe Gott rief: Mensch, wo bist du? Der antwortete: Ich habe dich im Garten gehört und bin erschrocken und habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Ein ziemlich kurzer Text eigentlich, der aber eine ganz, ganz tiefe Wahrheit über uns Menschen in sich trägt. Und vor allem dadurch, dass er so weit am Anfang der Bibel steht, ist er doch gefühlt oft sehr weit weg. Das war halt einmal. Und jetzt, heute, ist es halt so, weil damals etwas passiert ist. Und mit dieser Herangehensweise wird dieser Text allzu schnell und allzu gern auch abgehakt. Doch ich glaube, in dieser Erzählung steckt sehr, sehr viel mehr. Und zwar steckt in dieser Erzählung eine Begebenheit, die sich tagtäglich in deinem und in meinem Leben wiederholt. Hier, jetzt vielleicht bei manchem in Gedanken, aber zutiefst jeden Tag in uns Menschen. Und deshalb lohnt es sich, diesen Text mal ganz genau anzugucken, wie er denn aufgebaut ist. Ich weiß, er ist lang, deshalb ist er leider ein bisschen klein. Aber ich möchte ein paar Punkte unbedingt mal zeigen im Text. Die sind ganz spannend. Ich hoffe, man kann es sehen, auch wenn der Text kleiner ist, als ich es mir gewünscht habe. Vollkommen unvermittelt schließt sich diese Erzählung an den Schöpfungsbericht an. Also es geht los und Gott schaffte alles und so weiter. Und dann kommt dieser geniale Satz am Ende der Schöpfung: der Mensch und die Frau waren nackt und sie schämten sich nicht. Und die Schlange, und es geht fließend weiter. Gottes Wunsch ist eine Welt in seiner Schöpfung, in der wir ungeschützt sein können, wo wir nackt entblößt sein können, ohne Angst zu haben voreinander. Und dieser Zustand der zerbricht. Nachdem die Schöpfung in ihrer wunderbaren Schöpfungshorizont sozusagen fertig ist, geht es sofort unmittelbar los mit dieser Geschichte mit der Schlange. Doch warum eigentlich eine Schlange? Warum nicht der Löwe, das Krokodil? Warum eine Schlange? Warum so etwas? Wunderschön, Hornviper aus Israel, dieses Ding verursacht im alten Orient Panik, aber richtig. Denn man könnte sagen, die Schlange ist der Erzfeind des Menschen. Und das ist der Grund, warum sie hier auftaucht. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt keine Biologie, es gibt keine Wissenschaft, wie wir es heute haben. Die Menschen damals haben panische Angst vor Schlangen, denn so eine Schlange, die ist kalt. Die ist nicht warm wie jedes andere Tier, wie eine Ziege, wie ein Schaf, wie eine Kuh, die wir haben. Eine Schlange ist kalt. Die ist anders. Die bewegt sich komisch. Die hat keine Beine. Eine Schlange ist leise. Du hörst sie nicht kommen und sie ist trotzdem unsagbar schnell. Manchmal, wenn man durch die Natur läuft, findet man plötzlich eine Schlangenhaut. Für den Menschen der Antike war klar, die kann aus ihrer eigenen Haut schlüpfen. Die kann förmlich dem Tod ein Schnippchen schlagen. Die weiß etwas, was niemand anderes weiß. So richtig herausgekriegt, wo die Schlange herkommt, hat man auch nicht. Man wusste nicht, dass die irgendwie in Höhlen wohnt, sondern für die Menschen damals, die Schlange ist da, aber sie hat keine Wohnung. Sie ist nicht zu greifen, wo sie herkommt. Und das war das Herausragendste an ihr, die Schlange hat nicht nur ein Wissen, wie sie den Tod austricksen kann, sondern die kann etwas, was kein anderes Wesen dieser Welt kann. Die Schlange weiß, wie sie einen Tropfen herstellt, der dich tötet. Und das Gemeine ist, dieser Tropfen ist durchsichtig wie Wasser, aber da ist was drin, was sie machen kann, das dich vollkommen unscheinbar umbringen kann. Ein Löwe und ein Krokodil, wenn die dich in die Finger kriegen, oder besser in die Klauen, dann wird Gewalt angewendet. Doch bei der Schlange, es geht in einem Bruchteil einer Sekunde, zwei kleine Löcher, aber kurze Zeit später bist du tot. Dieses Wissen und diese Wahrnehmung der Schlange machte sie für die Menschen damals zu etwas sehr Besonderem. Vor ihr war man nie sicher. Wenn man am Bach war, Wasser holen oder Wäsche waschen und es raschelt im Gebüsch, das Kind schreit und man sieht noch den Schlangenschwanz, dann war aber wirklich Panik angesagt. Und genauso wie die Schlange mit ihrem Gift töten kann, so verhält es sich auch mit der Sünde. Die Sünde wirkt unscheinbar. Lautlos, sanft, fast gewaltfrei, doch zack, hat sie zugeschlagen. Du merkst gar nicht viel, genauso wie das Gift der Schlange, doch die Folgen, die Wirkung der Sünde sind tödlich. Woher die Sünde kommt, verrät die Bibel gar nicht. Sie ist einfach da. Und sie macht ganz bewusst, glaube ich, da eine Leerstelle und fängt dich an, irgendwie zu spekulieren. Sie lässt ganz bewusst eine Lücke und sagt, okay, sie ist da. Doch wie wirkt die Sünde? Weil ich glaube, das ist das Wichtige. Wie wirkt sie in jedem menschlichen Leben, im Leben von dir, im Leben von mir, hier und heute? Deshalb lohnt es sich mal genauer auf die Unterhaltung von der Schlange und von Eva drauf zu gucken. Denn die Schlange macht etwas Geniales mit Eva, könnte man sagen. Auch wenn das die Wirkung wirklich übel sind. Eva ist geschaffen worden, nachdem Adam ja da ist, nach dem zweiten Schöpfungsbericht. Und das hat einen Grund, warum die Schlange auch mit Eva spricht. Gott gibt Adam die Vorgabe, was er machen soll und was nicht. Also isst von allen Bäumen und lass aber den einen bitte weg, weil wenn du von dem isst, musst du sterben. Zu dem Zeitpunkt existierte Eva noch nicht. Eva kriegt das erst in der zweiten Ebene von Adam erzählt. Deshalb setzt die Schlange hier bei Eva an. Und sie fragt, sag mal, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Es beginnt alles mit einer eigentlich unverfänglichen Frage, aber die Schlange macht etwas. Sie vermischt zwei Zusagen, zwei Aussagen Gottes, und dadurch geht ganz viel von Gottes liebevoller Fürsorge, die im Original da war, kaputt. Ursprünglich sagt Gott, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, wenn du davon isst, musst du sterben. Gott sagt, hey, du kannst von allem essen. Ich habe nicht nur einen Baum für dich, nicht drei, nicht fünf, ich habe unzählige Bäume. Ich habe so viel mehr, als du brauchst. Aber von dem einen, da sage ich dir, diese kleine Stelle, da muss ich dir eine Grenze setzen, weil das tut dir nicht gut. Eigentlich kommt Gottes liebevolle Fürsorge an dieser Stelle mit der Aussage noch voll zum Treffen, aber die Schlange, die vermischt diese beiden Teile. Die Fürsorge und der Schutz. Und plötzlich wird aus dem großzügigen, fürsorglichen, bereitenden Gott so ein mickriger, missgünstiger Kerl, der alles verbietet und gängelt. Ja, Gerd, du darfst doch nicht von allen essen, du darfst von keinem essen. Die Schlange stellt bewusst Gottes Fürsorge und Liebe auf den Kopf. Sie untergräbt das Vertrauen in ihn. Und so wird aus dem liebevollen Gott der missgünstige Spaßverderber, der mir das Leben nicht gönnt. Das schafft sie alles nur mit einer Frage. Und jetzt muss man Eva zugutehalten oder der Frau, die kippt nicht gleich um. Die hält dagegen. Die weiß, was Gott gesagt hat, aber so ganz richtig hinkriegen tut sie es nicht mehr. Sie versucht, an Gott festzuhalten. Sie versucht sogar, Gott zu verteidigen und gibt sich richtig große Mühe, das Ganze, was die Schlange in Frage stellt, zu korrigieren. Und sagt, nein, weißt du, im Gegenteil, wir dürfen doch davon essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht mal, sonst müsst ihr sterben. Zwei Dinge lässt Eva in ihrer Antwort weg. Und diese zwei Dinge sind fatal. Man merkt schon, es bröselt bei ihr. Die wichtigen Punkte, so unscheinbar sie sind, die sind plötzlich schon verschwunden aus Evas Rede. Das eine ist das Alle. Der Überfluss von Gottes Liebe ist weg. Es sind nur noch die Bäume. Dieser wunderbare, du darfst von allen Bäumen bis auf den einen essen, ist schon verschwunden. Und das Zweite, und das ist das viel Schlimmere, ist, es fällt der Gottesname weg. Das sieht man leider im Deutschen sehr, sehr selten, weil die Übersetzung das immer verändert. In dem Schöpfungsbericht wird Gott immer mit seinem Gottesnamen Jahwe und Gott bezeichnet. Jahwe, Gott sozusagen als Kombination. Und wenn man weiß, dass ja Jahwe diese Selbstbetitelung Gottes ist, ich bin für dich da, wo diese persönliche Fürsorge Gottes zum Tragen kommt, dann heißt es, wenn ich von Jahwe Gott spreche, spreche ich von meinem persönlichen, liebevollen Gott. Und im Schöpfungsbericht ist er die ganze Zeit da. Die Schlange lässt ihn natürlich weg, aber Eva lässt ihn jetzt auch weg. Und so wird aus dem persönlichen, ich bin für dich da, Vater, dem Gott, der sie gemacht hat, ein fremder Gott. Man merkt, die Beziehung zwischen zwischen Eva und Gott, die bröselt. Gott wird der Unbekannte, Allgemeine. Und jetzt versucht die Frau noch mal alles, um das irgendwie noch ein bisschen zu retten und sagt, naja, sie übertreibt förmlich. Ja, Essen reicht nicht, wir dürfen ihn nicht mal mehr anfassen. Und manche sagen, naja, das kann man psychologisch schon als das letzte Aufbäumen vor dem Umfallen definieren, wenn man Psychologen macht. Manche, die es wissen, die grinsen gerade tiefenpsychologisch. Man versucht, die Grenze noch schärfer zu machen, dass man es nicht macht, aber es ist eigentlich schon klar. Das Gift der Schlange wirkt, die Sünde hat gewirkt. Eva steht schon förmlich beim Greifen der Frucht. Und die Schlange, die merkt das. Die merkt, hey, da geht was. Und plötzlich sagt sie, dieses rote Gott. Das ist ganz interessant. Ich habe mal die persönlichen Gottessachen grün. Also im Rahmen sozusagen ist das immer noch da. Auch in den Gottesreden, in dem Schöpfungsbericht vorher. Und als die Schlange kommt, fällt der Gottesname weg. Und aus dem liebevollen Gott, der sozusagen alles rahmt, bleibt dieser anonyme Gott einfach übrig. Und die Schlange merkt, dass da was geht, und jetzt geht die voll in die Offensive. Ihr werdet bestimmt nicht sterben. Ihr? Adam scheint daneben zu stehen. Plötzlich wird aus du, ihr beide. Die Schlange merkt, jetzt habe ich sie fast. Und der Mann, also sei mal ehrlich, der steht daneben, der schwätzt nichts, den habe ich auch. Also nichts mit starkem Geschlecht, gell? Zum Weltfrauentag. Adam, der wird gleich einkalkuliert. Und jetzt wird versprochen, falsche Versprechungen. Wenn du das machst, dann kriegst du einen Zugewinn an Lebensqualität. Ihr werdet sicherlich nicht sterben. Ihr bekommt den Durchblick und eine neue Lebensqualität, die euch Gott nicht gönnt. Jetzt werden falsche Versprechungen gemacht. Und dann ist innerhalb von einem Satz und einem Sekundenbruchteil alles vorbei. Da sah die Frau, dass der Baum köstlich war, eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht bis hinein, gab ihrem Mann davon und auch er aß. Die Tat ist, ganz kurz, alles Wichtige passiert davor, wie die Sünde wirkt. Und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, könnte man sagen. Der Keil zwischen den Menschen und Gott ist gesetzt. Und den Menschen gehen die Augen auf, aber anders, als sie erwartet haben. Ganz anders, als sie erhofft haben. Sie haben gehofft, hey, jetzt sind wir hier gottesgleich, Durchblick. Und sie schämten sich voreinander, weil sie nackt waren. Die gute Schöpfungsordnung Gottes ist kaputt. Das Ziel der Schöpfung ist auf den Kopf gestellt. Es ist plötzlich peinlich, nackt zu sein. Und das Erste, was sie machen, Erstmaßnahmen, wir rupfen uns ein paar Feigenblätter auf und schaffen irgendwie provisorisch eine Kleidung, dass wir nicht mehr nackt sind. Und dann, ich will gar nicht wissen, wie es ihnen an dem Tag ging, heißt es, und dann kam Gott abends in der Abendkühle. Und ich glaube, wenn Gott dort kommt, der schreibt nicht, Adam, wo bist du? Sondern der fragt, hey Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Gott möchte Gemeinschaft mit seinen Menschen haben, doch die verstecken sich. Die eigentlich wunderbare, intime Nähe Gottes wird zum Grauen für die Menschen. Und jetzt nimmt alles seinen Gang. Gott zieht Konsequenzen aus dem Handeln des Menschen. Doch auch wenn er sie aus dem Garten wirft, der Ort, wo sie ursprünglich schamfrei und offen sein konnten, sorgt er trotzdem weiter für sie. Die Konsequenz wird gemacht, aber das Erste, was Gott macht, ist, er macht den Menschen Kleidung. Er nahm Felle und machte ihnen Kleidung. Selbst in der Folge der Sünde versorgt Gott die Menschen weiter gegen ihre Scham. Er bleibt fürsorglich und zugewandt. Das, was er in der Schöpfung begonnen hat, hört er nicht auf, weil der Mensch sozusagen sich abwendet, weil er die Fürsorge verneint und sagt, hey, ich misstraue dir. Der Mensch wendet Gott den Rücken zu, aber Gott bleibt fürsorglich. Und was ist mit uns? Die Geschichte mit der Schlange hält uns Menschen prinzipiell den Spiegel vor. Diese Geschichte, das bist du. Tagtäglich stehst du genau an dieser Stelle. Was ist denn dein Baum der Erkenntnis? Tagtäglich stehst du vor der Frage, vertraue ich Gott, dass er mich versorgt mit allem, was ich brauche? Mit den Dingen in Überfluss? Oder meine ich, an der einen Stelle weiß ich es aber besser. Da gönnt es mir Gott nicht. Jeder von euch kennt seinen Baum, könnte man sagen. Die Sache, wo ihr immer wieder mit Gott ringt, wo ihr vielleicht Gott auch, obwohl ihr es nicht wollt, immer wieder misstraut und meint, ihr wüsstet es besser. Wir sind alle zutiefst durchdrungen von dieser Sünde, von dieser Grundsünde, die das Misstrauen gegenüber unserem Schöpfer darstellt. Gottes liebevolle Zusage ist da, doch wir können es irgendwie nicht ganz, dem ganz vertrauen und sind faktisch gesehen selber gefährlich für uns. Wir zerstören unsere Gottesbeziehung selber. Wir machen die Gemeinschaft kaputt, doch Gott bleibt. Und das ist das Wunderbare, was auch in dieser Geschichte zum Tragen kommt. So schwer die Sünde wirkt, Gott ändert seine Einstellung nicht. Ja, er zieht Konsequenzen, aber er bleibt trotzdem der Fürsorgliche und Liebevolle. Und deshalb ist es ganz gut, dass diese Geschichte am Anfang steht. Das ist Kapitel 3 der Bibel. Danach können wir noch viele, viele tausend Seiten lesen, wie er weiter fürsorglich bleibt. auch wenn wir Menschen regelmäßig, tagtäglich, wahrscheinlich mehrfach immer wieder an diesem Baum der Erkenntnis scheitern. Gott lässt Adam und Eva nicht allein. Er geht mit ihnen aus dem Paradies in die Welt. Er liebt sie, er liebt uns und will helfen, so gut es geht, in ihrer selbstgewählten Autonomie sie zu unterstützen. Gott tut vieles. Man könnte jetzt theoretisch stundenlang erzählen, was Gott Wunderbares in der Bibel macht und in unserem Leben aktuell. Er gibt Gebote, wie Leben gelingen kann, trotz der Abwendung. Er entzieht den Menschen auch nicht seine Zuwendung und seinen Segen, sondern er gibt ihn gerne, wenn wir darum bitten. Gott bleibt fürsorglich und zugewandt, auch wenn wir uns abwenden. Er zieht Konsequenzen, doch bleibt er fürsorglich. Und wir als Christen haben erlebt, wie viel er bereit ist, fürsorglich zu tun. In guten 4 Wochen feiern wir Ostern. Die letzte Konsequenz der Fürsorge geht er selber, damit es eben nicht bei dem Zustand bleibt, den diese Geschichte erzählt. Wie Paulus es sagt, alle sind wir Sünder, nicht einer ist gerecht. Und die Fürsorge Gottes gipfelt darauf, dass er die Konsequenzen negiert, dass er die Trennung bewusst aufhebt. Und deshalb ist es immer wieder wunderbar, sich dem klarzumachen, wie groß unser Herr ist, was er alles tut, so schwer wir es ihm machen. Amen.